Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch nach der Kabinettssitzung mit der stellvertretenden Regierungssprecherin Frau Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Vielen Dank, dass Sie da sind. Außerdem begrüßen wir Gäste heute, nämlich 19 Studentinnen und Studenten des Studiengangs gehobener Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und ich lese mit Interesse, dass Sie gerade ein Seminar machen, steht hier mit dem Titel Einsatzbegleitende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Das ist eine wichtige Aufgabe und wir hoffen, dass Sie unseren Einsatz hier mit Interesse und Gewinn begleiten können. Herzlich willkommen. Dann ist das Ritual des Mittwochs, dass es einen Bericht aus dem Kabinett gibt. Und den hat Frau Hoffmann.
Bitte. Ja, da trage ich gerne vor. Guten Tag zunächst mal von meiner Seite auch. Die Bundesregierung will den Schutz vor sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie die Prävention weiter verbessern. Menschen, die in Kindheit und Jugend von sexueller Gewalt und Ausbeutung betroffen sind oder waren, finden stärkere Beachtung als bisher. Das 2010 geschaffene Amt des Missbrauchsbeauftragten bekommt nun eine gesetzliche Grundlage. Der oder die Missbrauchsbeauftragte wird künftig auf Vorschlag der Bundesregierung vom Deutschen Bundestag gewählt und wird dem Parlament in regelmäßigen Abständen Bericht erstatten. Verstetigt werden zudem der bereits existierende Betroffenenrat und die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs. Für die Betroffenen soll ein Beratungssystem zur Unterstützung bei der individuellen Aufarbeitung etabliert werden. Auch die unabhängige, systematische und transparente Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt wird weiterhin gefördert. Für einen wirkungsvollen Schutz ist kindzentrierte Prävention, Aufklärung und Fortbildung von zentraler Bedeutung. Daher erhält die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung einen gesetzlichen Auftrag zur allgemeinen Aufklärung und Sensibilisierung. In der Kinder- und Jugendhilfe sollen verbindliche Gewaltschutzkonzepte und Maßnahmen zur weiteren Qualitätsentwicklung etabliert werden. Zudem ist ein telefonisches Beratungsangebot im medizinischen Kinderschutz vorgesehen. Dann hat die Bundesregierung heute eine Formulierungshilfe zum 4. Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen, um noch mehr überflüssige Bürokratie abzubauen. Mit der Neuerung wollen wir für den Wirtschaftsstandort Deutschland vor allem eins erreichen: weniger Papier, weniger schriftliche Korrespondenz und mehr Digitalisierung. Und zwar in den Bereichen der Arbeitnehmerüberlassung, im Recht der Aktiengesellschaften und in der täglichen Arbeit deutscher Personalabteilungen. Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung soll das Schriftformerfordernis für den sogenannten Überlassungsvertrag, also den Vertrag zwischen dem Verleiher von Arbeitskräften und deren Entleiher, aufgehoben werden. Künftig reicht die Textform. Beide Unternehmer können den Überlassungsvertrag etwa per E-Mail abschließen. Allein diese Änderung im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz entlastet die Wirtschaft um rund 30 Millionen Euro jährlich. Zentral ist die Einführung der Textform im Arbeitsrecht, genauer im Nachweisgesetz. Bislang hatte der Arbeitgeber hiernach die Pflicht, dem Arbeitnehmer ein schriftliches Dokument über den wesentlichen Inhalt seines Arbeitsvertrags auszuhändigen. Künftig genügt die Textform. Der Arbeitgeber kann seine Arbeitnehmer also etwa per E-Mail über die wesentlichen Bedingungen seiner Arbeitsverträge informieren. Nur wenn diese ausdrücklich einen schriftlichen Nachweis ihrer Arbeitsbedingungen verlangen, müssen Arbeitgeber die Informationen in Papierform übersenden. Diese Änderung erlaubt es Unternehmen, ihre Personalverwaltung weiter zu digitalisieren. In Wirtschaftsbereichen, die besonders von Schwarzarbeit und mit illegaler Beschäftigung bedroht sind, bleibt es beim zwingenden schriftlichen Nachweis. Börsennotierte Gesellschaften sollen ebenfalls von überflüssiger Bürokratie befreit werden. Wenn in der Hauptversammlung Beschlüsse zur Vergütung gefasst werden, müssen die Unternehmen nach geltendem Recht die vollständigen Unterlagen zu diesen Beschlussgegenständen im Bundesanzeiger bekannt machen. Künftig genügt es, wenn die Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft für die Aktionäre und Aktionärinnen zugänglich sind. Das führt zu erheblichen Erleichterungen in der Praxis, ohne dass damit ein Informationsdefizit für die Aktionäre und Aktionärinnen verbunden ist. Soweit von mir.
Vielen Dank, Frau Hoffmann. So, von mir ist aus. Vielen Dank, Frau Hoffmann. Die ersten Fragen wahrscheinlich zu den Kabinettsthemen habe ich schon gesehen. Achso, die sind zu anderen Themen. Herr Eckstein auch. Dann fangen wir mit den Kabinettsthemen an, bitte. Frau Hasenkamp.
Zwei Fragen zur Bürokratie. Das eine wahrscheinlich ans BMJ. Der Minister hatte ja schon, glaube ich, bei der Vorstellung der Eckpunkte oder des Entwurfs gesagt, das sei jetzt nur ein Aufschlag und es müsse weitergehen. Haben Sie quasi den Ehrgeiz, auf dieses vierte Gesetz auch noch ein fünftes folgen zu lassen in dieser Legislatur? Und ich wollte mal fragen, auch mit Blick auf die MPK. Es gab ja bei der letzten oder im November oder so gab es das Deutschland-Tempo. Also der Pakt zur, ich weiß nicht, komplizierter Name, beschleunigten Umsetzung und so weiter. Da hieß es, es soll einen Bericht im ersten Quartal geben. Gibt es den inzwischen?
Also was den Bericht angeht, das müsste ich nachliefern. Da muss ich mal schauen, was da der Stand ist. Und die andere Frage ging, glaube ich, an den Kollegen.
Ja, der Minister hat glaube ich, immer wieder deutlich gemacht, dass Bürokratieabbau für ihn eine Daueraufgabe ist und dass er nicht vorhat, sich jetzt auf einem Gesetz auszuruhen. Er sieht gerade eine wichtige Herausforderung auch darin, auf europäischer Ebene beim Bürokratieabbau voranzukommen, denn viele Bürokratielasten für Unternehmen in Deutschland gehen ja letztlich auf europäische Vorgaben zurück. Da hat er bereits eine französisch-deutsche Initiative zum Bürokratieabbau im vergangenen Herbst angestoßen. Ich würde mich jetzt hier an der Stelle nicht festlegen, dass man förmlich ein BEG 5 dann haben möchte, denn auch der jetzige Prozess, also die heutige Formulierungshilfe, zeigt ja, dass erstens schon das laufende Gesetzgebungsverfahren noch angereichert werden kann und dass nicht notwendigerweise alle Gesetze, die den Bürokratieabbau zum Zweck haben, dann am Ende irgendwie Bürokratieentlastungsgesetz heißen müssen, sondern das Ziel bleibt einfach weiterhin, Bürokratielasten zu reduzieren in gleich welcher Form.
Weitere Fragen zu dem Bürokratieentlastungsgesetz. Das ist nicht der Fall zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Der Stellung des Beauftragten in Hessen.
Ja, ich gehe davon aus, dass der Bundesregierung die Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychologie bekannt ist. Sie lobt auf der einen Seite das Bestreben oder die Absicht, zu einer Verstetigung der Hilfsangebote zu kommen, geht dann aber bei näherer Betrachtung in eine kritische Position über, indem sie beispielsweise anfügt, dass bei dem, was Partizipation genannt wird, Akteneinsicht teilweise über mehrere Jahrzehnte hinweg zu gewähren ist und ist der Meinung, dass das Schutzstandards aushöhlt. Ohne das hier diskutieren zu können, wie gehen solche fachlichen, kritischen Analysen in den weiteren Prozess mit ein?
Ich kann vielleicht, das ist, glaube ich, eher eine Frage an das Ressort, aber ich würde davon ausgehen, dass natürlich alle relevante, sowohl wissenschaftliche als auch gesellschaftliche Stellungnahmen zu dem Thema zur Kenntnis genommen und diskutiert werden.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben jetzt den Kabinettsbeschluss. Da wurden natürlich unterschiedliche Stimmen, auch unterschiedliche Diskussionen mit berücksichtigt. Davon können Sie ausgehen. Ich glaube, wir können jetzt sagen, dass wir auch nach einer Diskussion einen guten Kabinettsbeschluss, einen Gesetzbeschluss hat, der hier die Rechte der Betroffenen stärkt, der Strukturen stärkt. Insofern sind natürlich auch diese Stimmen da sicherlich mit eingeflossen, wie das jetzt sozusagen in Zukunft aussehen wird, müssen wir sehen, aber wir haben jetzt erstmal sozusagen einen Gesetzentwurf, der eine sehr gute Grundlage und eine sehr gute Möglichkeit bietet, hier die Kinder zu schützen.
Genau, das wird ja in dieser fachlichen Stellungnahme, die relativ detailliert über viele Einzelaspekte des Entwurfs geht, bestritten. Deswegen ist für mich die Frage, das ist eine Lernfrage, wie geht man mit einer solchen fachlich fundiert, detailliert vorgetragenen Kritik im weiteren Verfahren um. Einfach nur zu sagen, nö, wir haben hier aber einen guten Entwurf, Das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein.
Wir nehmen das natürlich zur Kenntnis. Ich kann Ihnen jetzt allerdings nicht sozusagen zu einzelnen Kritikpunkten, die jetzt von externer Stelle kommen, da eine detaillierte Stellungnahme zu geben. Das ist in dem Prozess natürlich der Fall, dass es dann sozusagen Kritik an einem Entwurf gibt. Es gibt Befürworter, aber zu einzelnen Stellungnahmen kann ich da jetzt sozusagen keinen Kommentar abgeben. Das machen wir auch generell sozusagen nicht zu externen Stellungnahmen. Insofern bitte ich darum Verständnis, dass wir da sozusagen jetzt zu dem konkreten Fall nichts sagen können.
Herr Jung. Herr Reis, können Sie uns mal darlegen, was die konkreten Ziele des dieser unabhängigen Stelle sein werden?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, in diesen Minuten findet auch eine Pressekonferenz mit der Ministerin statt, auch mit der Missbrauchsbeauftragten Frau Klaus. Insofern möchte ich dem jetzt sozusagen nicht vorweggreifen. Da haben Sie sicherlich auch eine Einladung erhalten. Da wird sozusagen alles detailliert nochmal dargelegt. Ich kann Ihnen natürlich sagen, dass es im Kern darum geht, die Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen zu stärken, beispielsweise mit der Verstetigung des Missbrauchsbeauftragten. Es geht darum, die betroffenen Beteiligten und die Aufarbeitung zu verbessern und eben auch zu unterstützen. Und es geht darum, mehr Prävention und Qualitätsentwicklung im Kinderschutz zu entwickeln. Insofern, das kann ich Ihnen sagen. Ansonsten muss ich jetzt Sie darauf verweisen, was in den Minuten sozusagen in der Pressekonferenz da auch von der Ministerin und von der Missbrauchsbeauftragten gesagt wird.
Wir können uns ja nur darauf beziehen, weil das Gesetz jetzt hier Thema ist und das Kabinettsthema war. Dann müssen wir auch Nachfragen stellen können.
Absolut, ja, natürlich.
Wie bemisst sich das Erreichen dieser Ziele? Können Sie das sagen?
Ob es dazu Evolutionen gibt oder ja. Ob es dazu so... wir haben jetzt den Referentenentwurf. Inwiefern es da sozusagen jetzt jährliche oder in bestimmten Abständen Evolutionen gibt, das kann ich Ihnen jetzt an dieser Stelle nicht sagen, nein.
Okay, ansonsten gilt natürlich solche Pressekonferenzen gerne auch koordiniert mit der Regierungspressekonferenz an der Stelle. Sind immer eingeladen.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
So, dann haben wir andere Themen und fangen bei Ihnen an, bitte.
Sarah Frühhoff, ARD Hauptstadtstudio. Eine Frage an Frau Hoffmann. Wie bewertet der Kanzler den geplanten Rücktritt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer? Danke.
Ja, der Bundeskanzler hat diese Ankündigung von Frau Dreyer mit sehr großem Respekt zur Kenntnis genommen. Er hat größte Wertschätzung für Frau Dreyer, sowohl als Ministerpräsidentin als auch als Regierungschefin einer erfolgreichen Ampelkoalition. Er hat die Zusammenarbeit mit Frau Dreyer sehr geschätzt. Er schätzt sie sehr als verlässliche und volksnahe Politikerin, die sich nicht ohne Grund hoher Beliebtheit erfreut. Er hat immer eng und vertrauensvoll mit ihr zusammengearbeitet. Soweit.
Dann, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, wäre Herr Eckstein dran und danach, Moment, so, und dann Herr Hönig. Aber das Mikrofon muss auch sein.
Warum ist es das? Frau Hoffmann, der Bundeskanzler trifft sich morgen mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs. Ich weiß, Gesprächen können Sie nicht vorgreifen, aber mit welcher Erwartung und vielleicht auch mit welchen Zielen geht der Bundeskanzler in die Gespräche?
Ja, wie Sie schon selber sagen, ich würde da jetzt nicht vorgreifen wollen. Wir haben ja schon gesagt, dass es um eine ganze Bandbreite von Themen gehen wird. Eines davon ist sicher, wie auch in den letzten Zusammenkünften mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, die Migration. Aber ja, ich würde da jetzt nicht im Vorfeld konkrete Erwartungen formulieren wollen. Das macht ja Gespräche in der Regel nicht einfacher.
Von Länderseite werden aber sehr viele konkrete Erwartungen im Vorfeld formuliert. Sie hatten jetzt Migration angesprochen. Es gibt noch das Thema Wirtschaft, das Thema Elementarschadenversicherung. Wird denn der Bundeskanzler bei einem der Themen mit konkreten Vorschlägen oder auch Angeboten in die Gespräche gehen?
Ja, es tut mir leid, aber ich würde das jetzt nicht vorwegnehmen wollen, sondern da müssen wir, glaube ich, doch die morgigen Zusammenkunft abwarten.
Gut, dann Herr Hönig, dann Herr Davies.
Ja, auch zum Thema Migration, Herr Keil. Das BMI hatte ja geprüft Asylanträge in Drittstaaten. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Und inwieweit geht Frau Faeser da mit einer Meinung morgen in die Gespräche?
So. Ja, Herr Hönig, also das Bundesinnenministerium hat sehr aufwendig prüfen lassen. In 4 sachverständigen Anhörungen mit insgesamt 23 Expertinnen und Experten und im Austausch mit dem UNHCR, mit IOM und anderen internationalen Organisationen und internationalen Partnern, welche rechtlichen und welche tatsächlichen Möglichkeiten es gibt für Asylverfahren in Drittstaaten. Das ist eine sehr aufwendige und ergebnisoffene Prüfung, zu der sich die Bundesinnenministerin ja auch wiederholt geäußert hat. Und über den Stand dieser Prüfung wird sie dann morgen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten berichten. Wir werden morgen diesen Bericht auch veröffentlichen, dann zeitgleich zur MPK, dann morgen am späten Nachmittag. Und darin finden Sie dann auch die sehr umfangreichen Stellungnahmen der Expertinnen und Experten und der internationalen Organisationen. Die werde ich zitieren und selbstverständlich auch mit einer eigenen Zusammenfassung der Ergebnisse versehen. Und auch dazu wird es dann ja eine Diskussion mit dem Bundeskanzler, mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder geben und der Bundesinnenministerin, die dazu vorträgt. Und insgesamt wird es auch sicherlich, das hat Frau Hoffmann schon gesagt, um die Migrationslage gehen und vielleicht auch um die vielen, vielen Punkte, die in der MPK beraten worden sind, gerade im vergangenen Jahr und die wir alle abgearbeitet haben. Wir haben das gemeinsame europäische Asylsystem erreicht. Die Gesetzgebung ist beschlossen und jetzt arbeiten wir an einer schnellstmöglichen Umsetzung. Auch das ist etwas, was Bund und Länder gemeinsam betrifft und auch das deutsche Recht nochmal fundamental verändern wird. Insofern wird es darum gehen. Wir haben das Rückführungspaket beschlossen, was auch in der MPK wiederholt beraten wurde, weil wir ja gerade die für die Länder zuständigen, die für die Rückführung zuständigen Länder da im Boot haben wollten und deren Bedarfe auch regeln wollten. Wir sind jetzt im Moment bei 30% höheren Rückführungszahlen als im Vorjahr. Das heißt, es zeigt auch Wirkung. Wir haben die Bezahlkarte beschlossen, viele weitere Punkte, wir haben Migrationsabkommen geschlossen. All das waren ja auch Themen in der MPK. Insofern geht es morgen auch darum, mal eine kleine Bilanz zu ziehen, wo wir eigentlich stehen. Für uns höchste Priorität hat die Umsetzung des gemeinsamen Asylsystems, weil das wirklich sehr große Veränderungen mit sich bringen wird, mit eben mehr Kontrolle, mit festen Quoten, nach denen ja dann auch Menschen an den Außengrenzen festgehalten werden, auch von dort zurückkehren müssen, wenn die Schutzquote geringer als 20% ist und dort eben dann das 12-wöchige Asylverfahren schon an den Außengrenzen durchgeführt wurde. All das sind große Veränderungen und die wird die MPK morgen auch nochmal besprechen.
Zu dieser Prüfung Asylanträge Drittstaaten. Also das BMI hat sich jetzt eine Meinung gebildet, habe ich das richtig verstanden? Die Prüfung ist abgeschlossen und können Sie nicht sagen, wie diese Meinung des BMI aussieht zu dem Thema Asylanträge in Drittstaaten?
Das wird die Bundesinnenministerin morgen mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten besprechen. Ich glaube, das wäre mindestens unhöflich, wenn wir dem vorgreifen würden. Das machen wir nicht. Das ist morgen dort Gegenstand der Beratung und wird ja parallel auch sicherlich bei der Innenministerkonferenz, die ja zeitgleich tagt, ab heute Abend beginnt und dann morgen und übermorgen, werden diese ganzen Migrationsthemen auch Thema sein. Dort wird sich die Innenministerin auch äußern, aber den Gesprächen morgen können wir eben noch nicht vorgreifen.
So, dann habe ich Nachfragen dazu von Herrn Reichert. Welche Nachfragen bezogen Sie jetzt darauf? Herr Brösler fängt dann an.
Ja, Frau Hoffmann, ich würde da gerne noch mal anschließen und nach der Position des Bundeskanzlers fragen. Hat der Bundeskanzler Gelegenheit gehabt, sich vertraut zu machen mit dem Ergebnis der Prüfung durch das BMI zur Durchführung von Asylverfahren in Drittstaaten? Und geht er insofern mit einer abgeschlossenen Meinung in die Gespräche mit den Ministerpräsidenten oder geht er sozusagen noch offen in diese Gespräche? Vielen Dank.
Ja, also der Bundeskanzler bereitet sich natürlich auf diese Sitzung vor, indem er auch sich vertraut macht mit diesem Bericht. Aber auch da möchte ich darum wirklich um Verständnis bitten, dass wir jetzt nicht vor den eigentlichen Gesprächen hier schon Beurteilungen öffentlich machen. Das macht keinen Sinn aus unserer Sicht und das kann ich hier nicht machen an dieser Stelle.
So, dazu Herr Eckstein.
Noch mal eine Nachfrage an das Innenministerium. Der Bericht ist ja zumindest schon teilöffentlich, verschiedenen Medien liegt er vor. Und wenn man ihn liest, gibt es große rechtliche Bedenken und rein praktisch scheinen das fast alle Experten abzulehnen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wollen Sie das aber weiter ergebnisoffen angehen. Warum?
Ich habe gesagt, wir sind diese Prüfung ergebnisoffen angegangen, dann ganz breites Spektrum auch von Meinungen der Expertinnen und Experten abgedeckt und alle relevanten internationalen Organisationen einbezogen. Insofern habe ich was zum Prozess gesagt, aber noch nicht zum Ergebnis. Und das werden wir dann eben morgen tun.
Da ist damit aber zu rechnen, dass Sie sich dann morgen auch als Innenministerium festlegen, ob so ein Versuch gestartet werden soll oder nicht?
Also wir werden uns dazu positionieren, das beraten mit den Ländern. Ich habe ja auch noch was gesagt, dass die höchste Priorität für uns die Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems hat, was ja Drittstaatenregelungen enthält, also was ja einen Rahmen bereits enthält, auch für Kooperationen mit Drittstaaten. Auch von Migrationsabkommen gesprochen, wir machen ja vieles mit Drittstaaten gemeinsam. Insofern gibt es im Migrationsbereich nie sozusagen das eine Puzzlestück oder die eine Lösung, sondern es ist immer ein Zusammenspiel und wir handeln immer im europäischen Rahmen und diese Leitplanken gelten natürlich auch weiterhin und wie gesagt, zum Ergebnis der Prüfung und unserem weiteren Vorgehen wird sich die Bundesinnenministerin dann zunächst in der MPK äußern.
Gut, dann ist Herr Delfs dran und dann Herr Reichert. Moment, hierzu? Ja, bitte, dann. Ja.
Und zwar hatten Sie ja gerade gesagt, Herr Kall, dass wir bei 30% höheren Rückführungszahlen in Deutschland gegenüber zum Vorjahr sind. Mich würde dabei interessieren, wie viele Rückführungen es in den Irak gibt und wie, ob Sie sagen können, wie viele dieser Menschen der Volksgruppe der Jesiden und Jesiden angehören, was das Frank auch weiß.
Ja, also die Zahlen können Sie gerne beim BAMF erfragen. Wir können die auch gerne für Sie recherchieren, aber ich habe sie jetzt hier nicht.
Danke. Jetzt gibt es dazu auch noch eine Frage von Herrn Ratz.
Ja, Frau Hoffmann, der Kanzler hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass es wahrscheinlich die Grenzkontrollen auch über die Fußball-EM hinaus fortgesetzt werden sollen. Können Sie da konkreter was zu sagen, wo und wie lange?
Ja, das ist zunächst mal richtig, dass der Kanzler gestern gesagt hat, dass aus seiner Sicht die Grenzkontrollen dazu beitragen, illegale Migration auch irreguläre Migration zu begrenzen und dass diese Grenzkontrollen, darauf hat er noch einmal hingewiesen, ja schon lange vor der Europameisterschaft auch eingeführt wurden. Und er hat angekündigt, diese migrationsbedingten Grenzkontrollen weiter fortführen zu wollen. Und dazu erfolgt nun die Prüfung im Bundesministerium des Innern.
Wir prüfen das ja laufend, an welchen Grenzen wir wie vorgehen. Haben ja auch immer ein abgestuftes Vorgehen zwischen Schleierfahndung im Inland und in den Grenzbereichen und Kontrollen, die wir an den Grenzen vornehmen. Sie wissen, dass an allen östlichen und südlichen Landesgrenzen die Kontrollen ja stattfinden, um Schleuser zu stoppen und Schleuserrouten zu durchkreuzen und die irreguläre Migration zu begrenzen. Und diese Grenzkontrollen sind ja nicht nur für die Dauer der Fußball-Europameisterschaft, auch bei der Europäischen Kommission notifiziert, sondern darüber hinaus sind auch gerade verlängert worden. Das haben wir mitgeteilt. Und während der Fußball-Europameisterschaft laufen zusätzlich Kontrollen auch an den westlichen Grenzen, also zu Frankreich, zu den Benelux-Staaten und im Norden zu Dänemark. Und das sind vorübergehende Kontrollen, die nach der Fußball-Europameisterschaft wieder enden, weil sie nicht der stoppende irreguläre Migration dienen, sondern den sehr hohen Sicherheitserfordernissen, die wir jetzt angesichts der aktuellen Sicherheitslage während der Fußball-Europameisterschaft haben und ja vor allen Dingen dazu dienen, Gewalttäter zu stoppen, Hooligans schon an der Grenze aufzugreifen. Und das gelingt der Bundespolizei ja auch sehr erfolgreich. Das haben Sie am Wochenende den Zahlen entnehmen können.
Jetzt, Herr Ratz, gab es da noch eine Zusatzfrage? Sonst wäre Frau Jeckels dran. Und dann zu dem Thema, Herr Hessen, auch. Frau Jeckels.
Bis wann können wir denn mit einem Ergebnis dieser Prüfung rechnen, Herr Kall?
Also die Polizei geht immer lageangepasst vor, heißt das. Das heißt, sie entscheidet auch jeden Tag, an welchen Grenzen sie in welcher Intensität kontrolliert. Wie gesagt, zu den östlichen und südlichen Nachbarstaaten wird es weiter Grenzkontrollen geben. Die Bundesinnenministerin hat auch immer die Bedeutung des gemeinsamen europäischen Asylsystems betont, das ja einen viel stärkeren Außengrenzschutz mit sich bringen wird, dafür, dass wir innerhalb des Schengen-Raums auch wieder durchgängig zu offenen Binnengrenzen zurückkehren können. Das heißt, da gehen wir kurzfristig noch nicht davon aus. Wir gehen davon aus, dass wir diese Binnengrenzkontrollen zumindest in den kommenden Monaten weiter brauchen, um irreguläre Migration zu begrenzen und Schleuser dort auch aufzugreifen, sind ja etliche hundert Schleuser bei diesen Maßnahmen auch festgenommen worden. Und wie gesagt, an den westlichen Grenzen und nördlich zu Dänemark handelt es sich jetzt um Kontrollen zur Fußball-EM und darauf auch begrenzt.
Das bedeutet an den Grenzen, wo man davon ausgeht, dass Menschen aus dem globalen Süden kommen, will man die Grenzen weiterhin kontrollieren, an den anderen nicht.
Das hat nichts mit der Herkunft von Menschen zu tun. Unsere Kontrollen dienen dazu, die Routen von Schleusern zu durchkreuzen, die auf lebensgefährliche, auf menschenverachtende Weise Menschen unter größten Gefahren durch Europa schleusen. Und selbstverständlich wissen, dass Deutschland in einer Weise, wie wahrscheinlich kein anderes europäisches Mitgliedsland, seiner humanitären Verantwortung gerecht wird. Sie kennen unsere Asylzahlen. Das tun wir natürlich. Ja, aber wir bekämpfen damit Schleuser und das werden wir auch weiter tun.
Herr Delfs und Herr Reichert stehen als Nächster auf der langen Fragerliste und andere sind notiert.
Ja, ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium, Frau Ungert. Der Minister ist ja heute nach Asien aufgebrochen und wird ja in China auch Gespräche zu den Strafzöllen für E-Autos führen. Können Sie sagen, ist das jetzt eigentlich, hat er sich vorher noch mal mit der EU in Brüssel besprochen? Weil streng genommen ist er ja gar nicht dafür in dem Sinne Ansprechpartner, sondern das wäre ja doch immer noch der Brüssel. Und wenn er zurückkommt, wird er da entsprechend dann auch noch mal sich rückkoppeln mit den zuständigen Leuten?
Ja, wie Sie zu Recht sagen, die Gespräche mit China werden von der zuständigen Europäischen Kommission geführt und wir haben nicht gesagt, auch nicht der Minister gesagt, dass er dort Verhandlungen führt im Auftrag der Kommission oder für die Kommission. Wir werden vor Ort nicht verhandeln. Es ist wichtig, dass die EU hier geschlossen agiert und dass die Verhandlungen die EU führt. Also es wird keine Verhandlungen geben des Ministers. Aber natürlich werden die Zölle im Rahmen der Handelsbeziehungen, die hier angesprochen werden, eine Rolle spielen. Aber es wird keine Verhandlungen geben.
Trotzdem nochmal nachgefragt, hat er sich denn trotzdem, das wäre ja sinnvoll, wenn er darüber redet, dass er sich trotzdem nochmal auch mit der Kommission vorher besprochen hat, in welche Richtung das gehen sollte? Oder ist das jetzt sozusagen, sind das Gespräche im luftleeren Raum erstmal?
Wir führen ja immer Gespräche mit der Kommission. Die gesamte Bundesregierung führt diese Gespräche natürlich auch zu dem Thema Zölle. Aber ausdrücklich gesagt, es gibt keine Verhandlungen. Wir reden mit China über die Handelsbeziehungen. Das ist ein weites Feld. Und da geht es um WTO-konforme Handelsbeziehungen, die wir natürlich unterstützen. Aber es wird jetzt keine Verhandlungen in Sachen EU-Zölle geben, Autozölle geben.
Dann ist Herr Reichert dran.
Eine Frage ans Verkehrsministerium. Geht um den Ausbau der R5 bei Frankfurt. Wie steht der Minister zu diesem Vorhaben und ist angesichts der Haushaltslage dafür auch das Geld, das geht um 1,1 Milliarden, möglicherweise sogar noch mehr?
Ja, zur allgemeinen Haushaltslage hat sich der Kollege am Montag hier schon geäußert. Da können wir mit Blick auf die laufenden Verhandlungen keine detaillierten Stellungnahmen abgeben. Für uns ist klar, dass alles, was zum Erhalt der Infrastruktur sowohl für die Schiene als auch die Wasserstraße, aber eben auch für die Autobahnen gilt, dringend erforderlich ist, weil wir eben einen massiven Investitionsstau haben und hier eben dringend handeln müssen. Wir aber auch sehen, dass wir hier innerhalb der Regierung ein großes Verständnis für dieses Anliegen haben. Und zum konkreten Projekt A5 mache ich mich kurz schlau und würde Sie gleich nochmal nachreichen.
Das heißt, Sie können noch nicht sagen, wie der Minister dazu steht?
Geben Sie mir 5 Minuten, dann gucken Sie einmal nach.
Alles klar,
kann ich Ihnen sagen.
Danke.
Herr Hönig hätte dazu noch eine Frage, vielleicht.
Ja. An Herrn Alexandrin und an Herrn Keller die Frage. Also gibt ja Berichte, nach denen insgesamt bei der Autobahn GmbH deutlich gekürzt werden soll. Jetzt gibt es einen Brief des Aufsichtsrates der Autobahn GmbH, der sich dagegen ausspricht. Der parlamentarische Staatssekretär Luxisch ist Vorsitzender des Aufsichtsrates aus dem Verkehrsministerium und im Aufsichtsrat ist auch das BMF vertreten. Also wie erklären Sie sich jetzt diesen Brief des Aufsichtsrates? Die Regierung will kürzen, der Aufsichtsrat ist dagegen. Wie bewerten Sie das?
Ich bewerte grundsätzlich keine Angelegenheiten des Aufsichtsrates der Autobahn GmbH. Den Rahmen, in dem wir uns bewegen, den haben wir hier sowohl am Montag dargelegt, auch ich habe es gerade noch mal versucht. Wir haben angesichts der knappen Kassenlage eben ein enges Korsett, in dem wir uns bewegen müssen. Entsprechend dieses Rahmens, des vorgegebenen Rahmens, haben wir unseren Haushalt angemeldet. Gleichwohl haben wir aber, wie dargestellt, einen enormen Bedarf, einen enormen Nachholbedarf auch, was die Modernisierung unserer gesamten Infrastruktur anbelangt. Und dementsprechend haben wir uns bislang auch geäußert und setzen uns dafür auch in den laufenden Haushaltsverhandlungen ein.
Ja, also zum Aufsichtsrat habe ich da nichts zu ergänzen und dass ich jetzt zu den aktuellen Haushaltsgesprächen keinen Wasserstand abgeben kann. Das wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen.
Dazu, bitte.
Also zum Thema Haushalt. Ihr Minister hat sich heute Morgen im Deutschlandfunk dazu geäußert, dass der 3. Juli, dass der Termin Anfang Juli vielleicht nicht gehalten werden kann. Da würde mich die Einschätzung der Bundesregierung interessieren, ob der Termin noch gilt und ob die, ja.
Ja, der Bundeskanzler hat ja wiederholt deutlich gemacht, dass er alles daran setzt und die Bundesregierung alles daran setzt, dass der Haushaltsentwurf sehr bald beschlossen werden kann. Wir haben ja auch hier am vergangenen Montag, da hat der Kollege Hebestreit relativ lange vorgetragen zu dem Thema und ich habe für Sie da heute auch keinen anderen Stand als das, was am Montag gesagt wurde.
Frau Jeckels.
Auch zum Thema Haushalt. Die Wohlfahrtsverbände schlagen angesichts der drohenden Sozialkürzungen Alarm und warnen vor einer gefährlichen Abwärtsspirale, in der immer mehr Angebote in der sozialen Arbeit eingestellt werden müssen. Dazu haben sie auch eine neue Umfrage gegeben, dass 2/3 der Wohlfahrtsangebote in den letzten 2 Jahren schon entweder eingestellt wurden oder unter massiven Kürzungen leiden. Ich weiß, dass Sie jetzt nicht die Haushaltsverhandlungen vorwegnehmen. Aber wie reagiert der Bundeskanzler, dem ja der die Sozialpolitik sehr wichtig ist, auf diese Sorgen und diesen Alarm von den Wohlfahrtsverbänden?
Also Sie sagen es richtig, soziale Politik und soziale Ausgewogenheit auch des Haushalts ist dem Kanzler ein großes Anliegen. Und ja, was das andere angeht, ich kann einfach jetzt den Gesprächen, die ja laufen, nicht vorgreifen. Das sind intensive Gespräche, in denen unterschiedliche Notwendigkeiten und Interessen natürlich gegeneinander abgewogen werden und zur Kenntnis genommen werden. Und leider kann ich jetzt nur so allgemein darauf antworten, mehr kann ich im Moment nicht sagen.
Sieht der Bundeskanzler aber diese Sorgen jetzt gerade von den Wohlfahrtsverbänden? Nimmt er die ernst in seinen Verhandlungen?
Der Bundeskanzler nimmt grundsätzlich ernst, was an Sorgen herangetragen wird. Aber ich würde jetzt mich nicht spezifisch äußern wollen, sondern er nimmt es grundsätzlich ernst.
Dazu noch eine Frage.
Ja, genau. Es wurde heute die neue Bevölkerungsprognose vorgestellt, wonach bis 2045 die Bevölkerung in Deutschland um 800.000 Einwohner anwachsen soll. Da würde mich interessieren, ob das im Finanzministerium zur Kenntnis genommen wurde und vielleicht auch in dem Hintergrund über eine Reform der Schuldenbremse nochmal neu nachgedacht wird, wenn mehr Menschen in Deutschland leben werden als ursprünglich angenommen.
Also zu der Studie, die ist mir jetzt nicht bekannt, die könnte ich auch als externe Studie nicht kommentieren. Zu Ihrem Link, den Sie gerade gemacht haben, würde ich nur sagen, also da sehe ich in dem Sinne keinen direkten Zusammenhang, weil ja wiederum auch mehr Menschen bedeuten kann, mehr Steuereinnahmen. Also ich würde da keinen zwangsläufigen Link irgendwie sehen zur Schuldenbremse.
So, ich weise nochmal darauf hin, dass wir noch eine ganze Reihe von Fragen haben. Frau Hasenkamp steht jetzt auf der Liste und dann Frau Küffner. Dazu nochmal? Zum Haushalt? Ja. Nochmal? Dann haben wir da noch eine Nachfrage dazu.
Sorry. Ich, Frau Hoffmann und auch Herr Kollatz, würde ich von Ihnen gerne mal hören, wie würden Sie es eigentlich, oder aus der Sicht des Bundeskanzlers, ist es erstrebenswert wahrscheinlich, dass ja vor dem NATO-Gipfel auf jeden Fall der Haushalt steht, bezüglich des Verteidigungshaushalts. Was würde es bedeuten, wenn er jetzt dahin fliegen müsste, ohne einen festen Haushalt, was Verteidigung angeht?
Ja, also ich kann da nur wiederholen, wir haben ja einen grundsätzlichen Plan dafür, wann der Haushalt verabschiedet werden soll und setzen alles daran, dass auch so umzusetzen. Wenn ich mich recht erinnere, hat Kollege Hebestreit sich auch zu dieser Frage am Montag geäußert und ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren, aber es war etwa so, wie dass das jetzt für diesen NATO-Gipfel nicht das Entscheidendste ist, was dann in seiner Aktentasche an Haushaltsentwürfen da ist. Ich meine, entscheidend ist ja, dass Deutschland sich jetzt mittlerweile an das 2%-Ziel hält, dass das auch von der NATO offiziell bestätigt worden ist und dass wir fest zugesagt haben, dass das auch so bleiben wird und das auch weiterhin so handhaben werden. Ich glaube, das ist ja das Entscheidende.
Und jetzt gibt es dazu noch mal Fragen. Nachfrage?
Kann der Verteidigungsminister auch damit leben, wenn da keine feste Zusage ist für den...
Ja, da kann ich nur sagen, gute Journalisten wagen die Spekulation. Hier von der Regierungsbank aus ist das nicht so erfolgreich. Der Minister ist Teil der Bundesregierung und die kommt dann rechtzeitig zu einem Entschluss.
Herr Siebert.
Wenn, Frau Hoffmann, wenn ich den Regierungssprecher richtig im Ohr habe, am Montag hat er gesagt, der Bundeskanzler werde sicher einen abgestimmten Haushaltsentwurf in seiner Aktentasche mit nach Washington nehmen. Haben Sie das jetzt gerade zurückgenommen?
Nein, ich habe gar nichts zurückgenommen. Und dann schauen wir noch mal nach, was er genau gesagt hat. Okay. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, wir halten daran fest, an der Absicht Anfang Juli diesen Haushaltsentwurf fertigzustellen als Bundesregierung.
Themenwechsel, Frau Hasenkamp.
Ich habe eine Frage zu einer Entscheidung, die in der EU ansteht, wahrscheinlich BMI und oder BMJ. Das Stichwort lautet Chatkontrolle oder CSA-Verordnung. Da gibt es ja jetzt massive Kritik an dem Vorschlag der belgischen Ratspräsidentschaft. Was ist die Position der Bundesregierung und mit welchem Ergebnis rechnen Sie?
Ja. Also für die Bundesregierung hat der Kampf gegen sexuellen Missbrauch, gegen sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen weiterhin höchste Priorität. Deswegen hat die Bundesregierung den Kommissionsentwurf von Anfang an als ein wichtiges gemeinsames europäisches Vorgehen, das klare und auch dauerhafte Rechtsgrundlagen schafft, begrüßt. Gleichzeitig muss dieser Entwurf für die Child Sexual Abuse Verordnung, also CSA-Verordnung aus Sicht der Bundesregierung, aber weiterhin an einigen Stellen deutlich nachgeschärft werden, damit er für die Bundesregierung zustimmungsfähig wird. Ein hohes Datenschutzniveau, ein hohes Maß an Cybersicherheit, einschließlich, und das ist der Punkt, den Sie ansprechen, einschließlich einer durchgängigen und sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der elektronischen Kommunikation, sind für uns unerlässlich. Das ist jetzt noch keine Aussage darüber, wie die Bundesregierung abstimmen wird. Darüber beraten wir noch, aber es sind, glaube ich, entscheidende Punkte für die weiteren Verhandlungen mit der belgischen Ratspräsidentschaft und insgesamt im Rat. Es gibt sehr wichtige Punkte in dieser CSA-Verordnung, beispielsweise, dass ein europäisches Zentrum gegen Kindesmissbrauch gegründet werden soll, dass Betroffene von Kindesmissbrauch, die Opfer solcher Taten geworden sind, einen Auskunftsanspruch darüber erhalten, ob diese furchtbaren Bilder und Videos noch im Umlauf sind. Das sind ja Bilder, die auch immer wieder zu Retraumatisierungen führen. Ein solcher Auskunftsanspruch im europäischen Recht wäre eine ganz wichtige Errungenschaft, dieses EU-Zentrum genauso. Sie wissen, dass wir bei vielen Ermittlungen auf die auf amerikanische Hinweise angewiesen sind. Das wollen wir auch europäisch sozusagen auch selber schaffen, die Ermittlungen viel stärker zu bündeln und Hinweise auch über ein solches EU-Zentrum zu erhalten. Insofern positive Punkte. Aber die Bundesinnenministerin hat auch immer ganz deutlich gemacht, dass verschlüsselte private Kommunikation über Messenger-Dienste geschützt bleiben muss. Und wir solche Eingriffe als unverhältnismäßig ablehnen. Und da sind wir auch auf einer Linie, wenn ich das richtig weiß, mit dem Europäischen Parlament, was sich ganz ähnlich positioniert hat. Und entsprechend werden wir im Rat der EU-Innenministerinnen und Innenminister weiter verhandeln.
Nur kurz zur Klarheit, weil Sie eben verschärfen, also Sie setzen sich für eine Verschärfung ein. Aber in dem Punkt, den Sie gerade genannt haben, mit dem Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ist es ja quasi keine Verschärfung, sondern eher das Gegenteil, oder?
Also für uns ist klar, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gilt. Private, geschützte private Kommunikation, da ist sich die Bundesregierung völlig einig, soll da nicht angetastet werden. Das wäre unverhältnismäßig. Da sind wir auf einer Linie mit dem Europäischen Parlament. Das lehnt die Bundesregierung ab. Aber ansonsten enthält dieses Dossier sehr wichtige, positive Schritte für einen besseren Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Und die wollen wir nach Möglichkeit natürlich weiterverfolgen.
Ich möchte nur ergänzend darauf hinweisen, dass sich der Bundesjustizminister zu dem Vorhaben heute auch noch mal geäußert hat.
Herr Jung und Frau Jeckels haben Fragen dazu.
Herr Kall, ich verstehe Sie richtig, dass, wenn eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert wäre, eine Chatkontrolle denkbar ist aus Ihrer Sicht, weil alle Experten und auch, glaube ich, die Ahnung haben bei der Bundesregierung, wissen ja, dass es keine Chatkontrolle ohne das Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben kann. Also entweder geht nur das eine oder das andere. Aber Sie meinen, es könnte beides gehen.
Nichts davon habe ich gesagt, Herr Jung. Und
doch.
Ihre technische Expertise, nein, ich habe mich doch zu technischen Fragen überhaupt nicht geäußert.
Doch, Sie haben gerade gesagt, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung garantiert bleiben muss. Und dann kann man ja nicht...
Genau, deswegen werden wir uns
dann
gegen...
Darf ich ausreden?
Ja.
Dann kann die Chat-Kontrolle ja keine Option für Sie sein, dann müssen Sie ja dagegen sein. Weil nichts anderes ist die Chat-Kontrolle, nämlich das Ende der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Ich sage ja, dass wir Aufweichungen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und verschlüsselter privater Kommunikation ablehnen. Ja.
Dann müssen Sie ja die Chatkontrolle ablehnen. Nichts anderes macht Sinn.
Ja, das tun wir ja. Das tun wir seit Anfang der Debatte. Die Bundesinnenministerin hat sich da ganz früh positioniert, dass wir genau das ablehnen. Diesen Begriff Chatkontrolle, den gibt es gar nicht. Den gibt es in dieser Verordnung nicht. Das ist so eine Erfindung der öffentlichen Debatte. Deswegen habe ich den hier nicht verwendet. Aber genau das ist ja gemeint, dass private Kommunikation nicht überwacht werden soll. Da ist sich die Bundesregierung einig. Das ist eine gemeinsame Haltung. Wir betonen gleichzeitig, dass es in dieser Verordnung sehr wichtige Teile gibt zum besseren Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Das hat mit den Messenger-Diensten dann gar nichts zu tun. Und diese Teile würden wir gerne umsetzen.
Frau Jeckels.
Meine Frage ist zu einem anderen Thema.
Dann ist als nächstes Frau Küfner dran.
Ja, ich habe eine Frage an Frau Hoffmann, und zwar diese rassistischen Angriffe in Grevesmühlen auf diese Mädchen haben ja nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Es gibt immer mehr Angriffe, und meine Frage ist, ob die Bundesregierung eine Teilverantwortung in dem Klima, in dem das stattgefunden hat, darin sieht, dass das Thema Abschiebung immer wieder politisch neu angefasst wird und somit immer weiter debattiert wird?
Nein, das würde ich auf jeden Fall trennen. Und das trennt natürlich auch die Bundesregierung. Es ist für die Bundesregierung, das haben wir ja eben hier auch schon besprochen, ein wichtiges Ziel, irreguläre Migration einzudämmen. Und es kann auch nicht sein, dass Straftäter, die hier in Deutschland straffällig geworden sind, nach Verbüßen ihrer Strafe nicht abgeschoben werden können. Sie sollen abgeschoben werden. Das ist das eine. Und entscheidend ist aber genauso und eben damit nicht verbunden, dass jede Form von Rassismus, von verbaler Übergriffigkeit in dieser Richtung, von antisemitischen Äußerungen von der Bundesregierung abgelehnt und ja auch strafrechtlich verfolgt werden.
Herr Siebert hatte dazu eine Frage oder ein anderes Thema? Dann rutschen Sie nach hinten auf der Liste. So, jetzt gibt es zwei Nachreichungen, bevor dann Frau Frühauf dran wäre. Ich glaube, Sie hatten noch was zum Thema Irak, und dann vom BMDV gibt es auch noch eine Nachreichung.
Genau, die Frage war ja nach Abschiebungen in den Irak. Von Januar bis Ende April 2024 sind 229 Personen in den Irak abgeschoben worden. Dabei werden bestimmte Religionszugehörigkeiten nicht erfasst. Insofern können wir das nicht näher aufschlüsseln. Insgesamt, wie gesagt, 229 Abschiebungen in den Irak.
Danke.
Genau, und gerne noch innerhalb der versprochenen 5 Minuten die Nachlieferung zur A5. Sie beziehen sich auf die Machbarkeitsstudie zum Ausbau, ne? Genau. Also die Machbarkeitsstudie nehmen wir zur Kenntnis. Die wurde initiiert in der letzten Legislaturperiode, sprich im Jahr 2019, und sieht eben auch in Abschnitten einen 10-streifigen Ausbau vor, für den der Bundesverkehrswegeplan eigentlich keinen 10-streifigen Ausbau vorsieht. Und aus heutiger Sicht hätte es eben ausgereicht, den Fokus auf den im BVWP geforderten Ausbaustandard zu legen, aus Sicht des BMDV. Es ist aber keinesfalls so, dass die Machbarkeitsstudie jetzt irgendeine Art von finaler Entscheidung darstellt, sondern ist ein weiterer Baustein im weiteren Planungsprozess. Und der sieht wie folgt aus, dass die Autobahn GmbH jetzt ein Gesamtkonzept erstellt, in dem insbesondere weitere wichtige Punkte dort einfließen, die man eben für die Verkehrswegeplanung in Deutschland tut. Und lassen Sie mich an der Stelle auch noch 3 allgemeine Sätze verlieren zum Thema, wie funktioniert Verkehrswegeplanung in Deutschland. Die wird eben nicht Pi mal Daumen gemacht, sondern anhand sehr intensiver Vorbereitungsprozesse, die eben sehr lange wissenschaftliche Studien, Verkehrsprognosen, Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum in bestimmten Standorten vorsehen. Und wir müssen eben schauen, dass wir unsere Verkehrsinfrastruktur so bedarfsgerecht ausbauen, dass sie eben den Ansprüchen der Zukunft gerecht wird.
Herr Reichert.
Nachfrage. Ich habe immer noch nicht verstanden, welche Haltung der Verkehrsminister zu dieser Machbarkeitsstudie hat, beziehungsweise zum Ausbau der A5, wie er da vorgeschlagen wird. Können Sie uns dazu noch antworten?
Die Machbarkeitsstudie sagt ja nicht, es ist so oder so, sondern sie hat eben verschiedene Varianten untersucht. Und wie
ist er denn dafür?
Wie gesagt, es werden verschiedene Varianten untersucht. Und dass wir dafür oder dagegen sind, spielt beim Bundesverkehrswegeplan keine Rolle, weil das ein beschlossenes Gesetz ist, ein Ausbaugesetz. Da sind wir verpflichtet zu, diese Sachen zu verfolgen. Und das wird eben getan. Man guckt sich an, wie ist der Verkehrsbedarf der Zukunft? Wie kann man diesem nachkommen? Dann wurde vom Gesetzgeber ein Bundesverkehrswegeplan mit den entsprechenden Gesetzen oder mit den entsprechenden Projekten verabschiedet vom Deutschen Bundestag. Und diese Projekte werden jetzt eruiert, wie man sie dann am besten umsetzt. Und dazu ist diese Machbarkeitsstudie, die verschiedene Varianten der Umsetzung eines Ausbaus zwischen Frankfurt und Friedberg prüft, einen Teil. Aber es ist jetzt keine abschließende Bewertung und es ist auch nicht an uns, diese jetzt irgendwie einzuordnen, sondern die wird jetzt einfließen ins Gesamtkonzept, wie man dann diesen Ausbau letztendlich umsetzen wird.
Okay. Hierzu, bitte.
In der Machbarkeitsstudie geht es ja auch um, Zitat, unüberwindbare umweltrechtliche Hindernisse. Darum würde mich vom BMU die Haltung zur A5 interessieren, Herr Kübler.
Das muss ich Ihnen nachreichen.
Danke.
Es ist aber so, dass, erlauben Sie mir an der Stelle vielleicht noch den Einschub, dass eine oder Aspekte, die eben bei dieser Gesamtbetrachtung mit einfließen, eben Naturflächenverbrauch, Luftschadstoffe und Lärmschutz unter anderem auch in der Betrachtung einbezogen sind.
So, dann habe ich Frau Frühauf und Herrn Eckstein auf der Liste.
Eine Frage wahrscheinlich an das AA, an Herrn Wagner, würde ich denken. Gibt es denn Gespräche zwischen der Ukraine und der Bundesregierung über wehrfähige Männer aus der Ukraine, die sich hier in Deutschland befinden? Und wenn ja, wie ist der Stand dieser Gespräche?
Ich kann dazu hier nichts berichten. Wir sind ja mit unseren ukrainischen Partnern in engem Austausch zu vielerlei Themen. Aber ich glaube, sie spielen wahrscheinlich an auf die verschiedenen politischen Äußerungen, die es dazu aus der Ukraine gab. Ich kann zu solchen Gesprächen nichts berichten.
Auch da gab es aber am Montag, glaube ich, hatten wir das hier ausführlich im Protokoll, okay. Einige Aussagen dazu.
Gut, dann hören wir das nochmal nach, danke.
Also, gut, Herr Eckstein.
Ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Der Klinikatlas war ja, glaube ich, bei den letzten PKs ja auch schon Thema. Da hieß es aber, man macht erstmal so weiter. Jetzt soll er ja offensichtlich doch reformiert werden. Könnten Sie einmal ausführen, welche Kritik auch an den Daten denn aus Sicht des BMG berechtigt war und wo es Fehler gibt, warum jetzt doch reformiert werden soll?
Machen wir nur noch das Mikro. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, also der Minister hat ja gegenüber der Rheinischen Post angekündigt, dass es jetzt ein umfangreiches Update des Klinikatlases geben soll. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, also Sie wissen ja, bisher macht der Klinikatlas für rund 23.000 verschiedene Eingriffe sehr detaillierte Angaben, was es, ja, für viele Bürger und Hausärzte unübersichtlich ist. Deswegen wollen wir jetzt zunächst für die 20 wichtigsten Eingriffe zeigen, wie gut welches Haus hier ist. Das können Sie sich in etwa so vorstellen, die Patienten bzw. die Nutzer werden dann auf der Startseite über größere Kacheln mit allgemeinen Begriffen, zum Beispiel Krebs, Herz oder Knochen und Gelenke geführt. Und dahinter fächern wir dann einzelne Erkrankungen und Operationen auf. Also bei Krebs dann zum Beispiel Darmkrebs, Brustkrebs, Magenkrebs oder künstliche Knie- und Hüftgelenke. Später sollen dann noch weitere wichtige Gruppen von Krankheiten hinzukommen. Und das Update soll jetzt in wenigen Tagen erfolgen. Genau, und zur Kritik, da hatte mein Kollege sich hier ja auch schon geäußert. Grundsätzlich stimmen die Daten im Klinikatlas. Sie beruhen eben auf Abrechnungsdaten und auf den Eigenauskünften der Kliniken in den Qualitätsberichten und auch im Krankenhausverzeichnis. Wir haben auch gleichzeitig immer betont, der Klinikatlas ist nicht perfekt. Es ist eben ein Digitalprojekt und ja, wie bei jedem anderen Digitalprojekt auch, wird es eben ständig verbessert. Wir haben hier kontinuierlich und tun es auch immer noch Hinweise aus der Praxis aufgenommen. Wir hatten auch Ende Mai zum Beispiel ein erstes Update, mit dem etwa Angaben zu den Fachabteilungen und auch zu den Notfallstufen präzisiert worden sind und auch die Suchfunktion wurde nutzerfreundlicher gemacht.
Nochmal als Nachfrage, aber muss man das als Fehler werten, dass Sie mit dem Klinikatlas an den Start gegangen sind, also auch mit diesen umfangreichen Krankheitsbildern? Und dazu noch einmal die Frage, was sich jetzt nach der Reform bei der Datenerhebung denn konkret verbessern wird?
Also ganz grundsätzlich, Hintergrund des Klinikatlases ist es ja eben mehr Orientierung für Bürgerinnen und Bürger zu bieten und auch mehr Transparenz, um eben den Bürgerinnen anbieten zu können, dass sie sehen, welches Krankenhaus bietet welche Leistung mit welcher Qualität. Und der Minister hat sich gegenüber der Rheinischen Post auch zur Frage bezüglich der Kritik geäußert. Ich würde hier einfach einmal zitieren. Die Kritik am bisherigen Klinikatlas habe ich vernommen. Zum großen Teil ist sie unberechtigt. Die verwendeten Behandlungsdaten stimmen. Wären Daten falsch gewesen, hätte ich den Atlas vom Netz genommen. Manchmal gab es Probleme bei der Zuordnung von Abteilungen oder der Erfassung der Zertifikate. Die Debatte hat aber auch gezeigt, dass der Atlas zu komplex für Laien ist. Nun gehen wir den amerikanischen Weg. Wir sind pünktlich mit einer Version gestartet. Im zweiten Schritt bringen wir eine verbesserte Version an den Start.
So, dazu Herr Güller nochmal.
Mich würde interessieren, was denn daran eine Verbesserung sein soll, wenn weniger Daten für die Nutzerinnen zur Verfügung stehen, um Sachen zu vergleichen?
Also wie gesagt, wir haben einfach festgestellt, in der aktuellen Fassung ist es für Bürgerinnen und Bürger unübersichtlich. Deswegen, wie ich gerade sagte, wollen wir jetzt eben mit den wichtigsten Eingriffen anfangen und zeigen, wie gut welches Haus ist. Die Krankheiten habe ich ja auch gerade schon genannt. Es wird dann Grafiken zu den einzelnen Eingriffen geben für Kliniken in einer Region, wo man dann eben sehen kann, wie häufig eine bestimmte Krankheit behandelt wird. Und so kann der Patient dann eben leichter gute und weniger gute Kliniken erkennen.
Das habe ich schon verstanden. Aber was ist, wenn man betroffen ist von einer Krankheit, die jetzt nicht zu den 20 häufigsten gehört und dann sich einen Überblick verschaffen will?
Also wir starten auf der Startseite mit den 20 häufigsten und dann fächern wir die eben noch nach einzelnen Erkrankungen und Operationen auf.
Also es sind insgesamt dann mehr als 20?
Bitte?
Es sind dann insgesamt mehr als 20, die dann darin verzeichnet sind im Klinikatlas?
Genau, es sollen ja dann später auch noch weitere wichtige Gruppen hinzukommen. Also das folgt dann in einem nächsten Schritt noch.
Okay, gibt es da schon einen Zeitplan?
Nee, den kann ich Ihnen noch nicht nennen. Also wie gesagt, das Update, von dem wir jetzt erstmal sprechen, das soll in den nächsten Tagen kommen.
So, dann habe ich jetzt Herrn Siebert und dann Frau Küffner.
Der Surgeon General, der Chef der amerikanischen Gesundheitsdienste, hat gefordert oder vorgeschlagen, einen Warnhinweis für Social Media einzuführen, der in den Social Media selbst, glaube ich, sozusagen gepostet werden soll. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, ob das auch Gesundheit ist oder Verbraucherschutz. Wer wäre denn, also sozusagen, ist diese Forderung zur Kenntnis genommen worden? Gibt es ähnliche Überlegungen innerhalb der Bundesregierung? Wer wäre gegebenenfalls zuständig? Niemand. Das
könnte sich jetzt jemand für zuständig erklären in diesem Augenblick.
Und zur Kenntnis genommen wurde das auch nicht.
Also dann würde ich vorschlagen, dass wir das klären, wer zuständig ist und nach.
Vielen Dank.
Okay. Frau Küffner und Frau Jeckels.
Ja, ich habe eine Frage an Herrn Wagner und Frau Hoffmann. Und zwar geht es um die chinesische Journalistin Zhang Zan. Da gibt es Berichte, dass sie weiterhin sehr repressive Maßnahmen, denen ausgesetzt ist, trotz ihrer Entlassung aus der Haft. Wie nimmt die Bundesregierung dazu Stellung und ist das ein Fall, den der Vizekanzler eventuell auch ansprechen könnte jetzt auf seiner China-Reise? Hat er überhaupt vor, Menschenrechte anzusprechen?
Also ich kann mich nur allgemein erstmal einlassen, weil mir dieser Einzelfall jetzt nicht sagt, aber das reiche ich gerne nochmal nach, wenn die Kolleginnen und Kollegen mithören. Wir haben uns ja immer wieder zur Menschenrechtslage in China eingelassen, die wir für besorgniserregend halten und die wir ja auch mit der chinesischen Regierung immer wieder thematisieren. Und natürlich ist Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Insofern, wenn da eine Journalistin betroffen ist, gehe ich mal davon aus, dass wir dazu auch was zu sagen haben, aber ich würde das nachreichen, wenn ich...
Ich schließe mich dem an. Und was den
Wirtschafts...
Genau, noch zur Ergänzung. Wir werden ja zu den konkreten Themen nach der Reise dann berichten. Aber natürlich kennen Sie die Haltung der Bundesregierung zu Menschenrechten, wurde ja eben gerade noch mal erwähnt. Und der Minister wird das Thema auf jeden Fall in geeigneter, also das Thema Menschenrechte in geeigneter Weise ansprechen. Aber zu konkreten Fällen kann ich Ihnen hier jetzt nichts sagen.
Ich kann gleich nachreichen, wenn ich darf. Die Kollegen waren sehr schnell. Also in der Tat, der Fall ist uns bekannt. Die Haftentlassung war natürlich zuerst mal eine gute Nachricht, aber es ist in der Tat wohl so, dass sie weiterhin unter sehr strengen Beobachtung steht. Insofern beobachten wir den Fall weiterhin sehr genau.
Herr Jung.
Vorhin gerade, welche Unternehmensvertreter sitzen im Flugzeug?
Wie immer, die Liste wird nachgereicht. Das ist ja üblich bei den Reisen, dass die Liste im Nachgang der Reise erfolgt. Was ich Ihnen sagen kann, dass es diesmal eher also vorwiegend der Mittelstand betrifft, die auf dieser Reise mit dabei sind, mit eingeladen sind und mit dabei sind. Also nicht die Großunternehmen, BDI ist natürlich dabei auch. Und Mittelstand von den Branchen her, Maschinenbau, Energie, erneuerbare Energie, Pharmaindustrie, das sind die Branchen, die da sind. Und zu den genauen Unternehmen können wir das nachreichen, dann, wenn die Reise beendet ist.
Ja, was spricht dagegen, dass jetzt, wo die Reise begonnen hat und alle drin sitzen, dass Sie uns die Liste geben?
Genau, weil ich das jetzt nicht genau weiß, wer in dem Flieger drin sitzt. Und sobald wir das wissen, dann können wir
Ihnen können Sie eine E-Mail nachher schicken?
Wie bitte?
Können Sie uns ja nachreichen nachher.
Ja, das habe ich gesagt, genau.
Frau Jeckels und Herr Hönig dann.
Eine Frage an das Bildungsministerium. Es geht nochmal um die Cover des offenen Briefes zu den Palästina-Protesten der Lehrenden. Die Bildungsministerin Stark-Watzinger hat uns am Montag mehrmals gesagt, dass sie mit dieser kontroversen Prüfung nichts zu tun hatte. Jetzt schreibt aber das Online-Magazin Cicero, dass eben sehr wohl, dass die Pressestelle ihres Ministeriums den Journalisten bestätigt hätte, dass Stark-Watzinger sehr wohl in diese Prüfung involviert war. Bereits am 10. Mai habe die Pressestelle des Ministeriums die Causa geprüft. Welche Aussage stimmt denn jetzt? Die von Montag, dass Frau Stark-Watzinger nicht involviert war, oder die ihrer Pressestelle?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Das gibt mir die Möglichkeit, das Ganze vielleicht tatsächlich noch mal etwas aufzudröseln, weil das verschiedene Vorgänge sind, die jetzt miteinander irgendwie vermischt werden. Genau, also erstens zur Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen für die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefes. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Tina Stark-Watzinger, wurde am 11.06., also am 11. Juni, eine E-Mail der Fachebene des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Kenntnis gebracht, die Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen für die Unterzeichner thematisiert. Am 11. Juni. Die Ministerin hatte den Auftrag einer solchen Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen weder erteilt noch gewollt. Deshalb hat sie eine interne Sachstandsaufklärung veranlasst. Während dieser Sachstandsaufklärung hat sich dann ergeben, dass eine Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen durch die Fachebene am 13.05. oder am 13. Mai per E-Mail ausgelöst wurde. Die Mails zeigen, die ja im Rahmen der Panorama-Recherche veröffentlicht wurden, dass die zuständigen Fachbeamten davon ausgegangen waren, im Auftrag der Leitung tätig zu werden, auf die sie sich in der Prüfbitte in ihren E-Mails auch beziehen. Staatssekretärin Professor Dr. Döring hat bereits erklärt, dass der zugrunde liegende Prüfauftrag in der Tat telefonisch von ihr veranlasst wurde. Eine Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen war zwar von ihr nicht beabsichtigt gewesen, aber wohl so zu verstehen gewesen. Der Leiter der für das Hochschul- und Wissenschaftssystem zuständigen Fachabteilung hat erklärt, noch am Tag der oben genannten E-Mail vom 13. Mai veranlasst zu haben, dass eine Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen nicht weiterverfolgt wird. Das BMBF hat zudem weder eine Überprüfung der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefs durch das Bundesamt für Verfassungsschutz noch eine Strafverfolgung veranlasst. Denn der zweite Teil von der Pressestelle, das hat jetzt nichts mit förderrechtlicher Prüfung oder Ähnliches zu tun, sondern da wurde lediglich durch das Pressereferat aufgrund zahlreicher Presseanfragen rund um den offenen Brief eine allgemeine Sprachregelung erarbeitet und mit den zuständigen Fachreferaten abgestimmt. In diesem Zuge und zur Vorbereitung der Regierungspressekonferenz, wo mit solchen Fragen auch schon zu rechnen war, hat das Pressereferat eben am 10.5. schon ein Austausch mit dem Fachreferat stattgefunden. Der schriftlichen Anforderung ist zu entnehmen, dass das Ziel, die im Rahmen der anstehenden Regierungspressekonferenz übliche Vorbereitung einer reaktiven Sprache für mögliche oder zu erwartende Fragen war. Diese Anforderung basiert auf den Erfahrungswerten des Pressereferats und erfolgte in der Absicht, so gut wie möglich auf die Fragen vorbereitet zu sein. Das ist also ein üblicher Vorgang, der nichts mit irgendwelchen Prüfungen von möglichen Konsequenzen zu tun hat.
Nochmal zu Verständnis, das heißt, am 10. Mai lag dem Pressereferat oder wurde da schon eine Liste erarbeitet mit denjenigen, die da relevant sind, den ProfessorInnen, und die Bundesministerin hat aber von allem, was danach passiert, also das übersieht sie ja, und alles, was danach passiert, davon hat sie dann gar nichts mehr mitbekommen.
Die Ministerin wurde am 11. Juni auf eine Mail der Fachebene aufmerksam gemacht, die Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen für die Unterzeichner thematisiert.
Herr Jessen.
Die Ministerin hat hier gesagt, und Sie wiederholen das, dass sie von dieser Mail am 11. Juni Kenntnis erlangt habe. Die Frage, die bislang nicht beantwortet, aber mehrfach gestellt wurde: Hat die Ministerin zu irgendeinem Zeitpunkt zuvor, auf welchem Wege auch immer, von Überlegungen erfahren in ihrem Hause, die Kürzung förderrechtlicher oder die Kürzung von Förderung prüfen zu lassen? Es geht also nicht darum, wann sie von der Mail Kenntnis gehabt hat, sondern hat sie vor dem 11. zu irgendeinem Zeitpunkt Kenntnis gehabt davon, dass in ihrem Haus überlegt wurde, Förderung zu kürzen?
Lieber Herr Jessen, dann kann ich mich nur wiederholen. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, wurde am 11. Juni eine Mail der Fachebene des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Kenntnis gebracht, die Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen für die Unterzeichner eines offenen Briefes thematisiert.
Ja, eben. Die Mail wurde ihr zur Kenntnis gebracht. Sie sagen nichts dazu, und auch die Ministerin hat nichts dazu gesagt, ob auf einem anderen Informationswege sie vor der Kenntnisnahme der Mail davon erfahren hat, dass solche Prüfungen in ihrem Haus erwogen werden. Warum geben Sie die Antwort auf diese sehr einfache Frage nicht?
Ich habe meine Antwort nichts hinzuzufügen.
Herr Jung.
Dadurch, dass Sie immer wieder auf diese Erfahren dieser Mail abzielen und bewusst wie jetzt schon wieder nicht die andere Frage beantworten, ob sie vorab davon informiert war, ob sie darüber gesprochen hat, entsteht doch in der Öffentlichkeit der Eindruck, dass genau das passiert ist und Sie das hier nur nicht einräumen wollen. Wenn es nicht so war, warum sagen Sie es dann nicht?
Also die Ministerin hat eine Sachstandsaufklärung ausgelöst, und im Rahmen dieser Prüfung kamen die Punkte zustande, die ich Ihnen schon eben schon vorgelesen habe. Und wie gesagt, die Ministerin wurde zuerst am 11. Juni mit einer Mail auf diesen Vorgang hingewiesen.
wissen wir alles, aber durch Ihre Informationspolitik und wie Sie antworten, entsteht doch der Eindruck, dass die Ministerin vorab auf anderen Wege davon gewusst hat oder informiert worden ist oder dass mit ihr darüber gesprochen worden ist. Und das ist doch, wäre doch fatal für Ihre Ministerin. Warum widersprechen Sie denn nicht und sind Sie transparent? Es ist nur eine Frage der Zeit, dass es rauskommt, wenn es so war.
Also ich würde mir jetzt dem Vorwurf, dass wir nicht transparent sind, nicht so annehmen wollen. Und ich kann ja jetzt nicht unsere Antworten bewerten. Wir können Ihnen inhaltlich antworten und das habe ich getan.
Herr Jessen.
Schließen Sie aus, dass die Ministerin vor der Kenntnisnahme der Mail auf irgendeinem anderen Wege informiert wurde darüber, dass Förderprüfung in Ihrem Haus erwogen wurde. Schließen Sie das aus.
Ich habe meiner Antwort von vorhin nichts hinzuzufügen.
Sie schließen es also nicht aus.
Ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen kann.
Frau Jeckels.
Ihre bisherige Kommunikation suggeriert, dass die Staatssekretärin komplett hinter dem Rücken der Ministerin vorbeigearbeitet hat und es keinerlei Kommunikation über diese sehr elementare Frage gegeben hat. Ist das gang und gäbe in Ihrem Haus? Gibt es da möglicherweise auch mit anderen Staatssekretären ähnliche Probleme, dass Sie einfach ohne Absprache mit der Ministerin solche schwerwiegenden Sachen machen?
Also klar ist, dass die Ministerin so einen Auftrag einer solchen Prüfung möglicher förderrechtlicher Konsequenzen weder erteilt noch gewollt hat. Und die Staatssekretärin hatte sich ja selber dazu geäußert, dass sie den Auftrag gegeben hat für die Prüfung.
So, jetzt habe ich noch als letzte Frage Herrn Hönig auf der Liste. Wie bitte? Dann nehmen wir Herrn Hönig und Herrn Jung noch und dann ist die Frageliste geschlossen.
Frau Hoffmann, am Sonntag trifft ja der Kanzler den argentinischen Staatspräsidenten Milei. Jetzt wurde am vergangenen Freitag wurde angekündigt, Empfang mit militärischen Ehren und anschließend eine Pressekonferenz. Beides ist abgesagt worden jetzt heute. Vielleicht können Sie mal die Gründe dafür erläutern, warum es keine Pressekonferenz gibt.
Ja, in der Tat trifft der Bundeskanzler am Sonntag, wie wir auch angekündigt haben, den argentinischen Präsidenten Milei im Bundeskanzleramt. Und da haben sich jetzt eben noch kurzfristig Änderungen ergeben. Es handelt sich tatsächlich nur um einen kurzen Arbeitsbesuch also ein Treffen jeweils mit den Delegationen, ein Treffen der beiden, des Bundeskanzlers und des argentinischen Präsidenten. Und ein weiteres Programm ist dann nicht vorgesehen. Das ist ja immer wieder mal so, dass sich kurzfristig Änderungen in solchen Besuchsprogrammen ergeben. Und das hat eben in diesem Fall auch so stattgefunden.
Also beim Besuch von Herrn Orban gibt es ja auch keine Pressekonferenz. Jetzt ist diese Pressekonferenz auch abgesagt worden. Da drängt sich ja schon ein bisschen der Eindruck auf, dass das möglicherweise auf Drängen der Gäste zustande kommt und Sie da dem nachgeben.
Also wir können sagen, dass es in unserem Interesse ist, dass Pressekonferenzen stattfinden. Wir halten das durchaus für richtig und immer angebracht, so sich das irgendwie terminlich einrichten lässt, dass natürlich auch eine gemeinsame Pressebegegnung stattfindet. Aber wie gesagt, das lässt sich nicht immer einrichten.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Herr Eckstein.
Ja, nochmal anknüpfen. Das ist jetzt zuletzt ja häufiger passiert. Nochmal die Nachfrage. Ist jetzt diese Absage, geht es auf Betreiben des Kanzleramts oder war das ein Wunsch der Delegation von Herrn Milei?
Das geht nicht auf Betreiben des Kanzleramtes. Das lässt sich einfach nicht immer terminlich so koordinieren. Das Betreiben des Kanzleramtes, das Begehr des Kanzleramtes, der Wunsch ist, dass so häufig das irgendwie sich einrichten lässt, auch eine Pressebegegnung stattfindet. Das ist in unserem Interesse. Aber wie schon gesagt, das lässt sich nicht immer realisieren. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ständig so ist, dass Pressebegegnungen wieder abgesagt werden müssen oder doch nicht stattfinden können, sondern in der Regel finden sie ja schon statt. Und wie gesagt, das ist auch sehr in unserem Interesse.
Das heißt, Sie schieben den Ball jetzt Richtung Argentinien. Das heißt, die argentinische Delegation hat dafür gesorgt, dass diese Pressekonferenz jetzt doch nicht stattfindet?
Nein, ich schiebe hier überhaupt keine Bälle.
Herr Jung. Das ist wahrscheinlich, wer hat denn keine Zeit von den beiden?
Also es gibt ja gute Gründe dafür, warum wir jetzt nicht jedes Detail von diesen Terminplanungen und Vorabsprachen offenlegen. Natürlich sind wir immer mit den Gästen, die zu uns zu Besuch kommen, im Gespräch darüber, wie wir Termine ausgestalten. Und ich würde da jetzt auch nicht weiter ins Detail gehen wollen. Aber wie gesagt, grundsätzlich finden wir das gut, wenn Pressebegegnungen stattfinden können, aber es lässt sich eben nicht immer so realisieren.
Finden wir auch gut. Warum macht der Kanzler denn nicht alleine eine PK und lässt dann halt die meisten autoritären Typen stehen, und um zu zeigen, dass die halt wenig von Pressefreiheit halten?
Also ich würde mir jetzt den ganzen Interpretationszusammenhang gar nicht zu eigen machen wollen. Und ich glaube, der Kanzler macht genug eigene Pressetermine, um jetzt nicht nach jedem Besuch eines ausländischen Staatsgastes auch noch mal eine Extrarunde zu machen.
Eckstein?
Was würden Sie denn zu dem Vorwurf sagen, dass das grundsätzlich natürlich wenig wert ist, wenn bei schwierigen Gästen immer keine Pressekonferenz stattfindet?
Ich würde das gar nicht so sehen, dass es so ist, dass immer keine Pressekonferenz stattfindet bei schwierigen Gästen. Wir setzen uns dafür ein, dass das terminlich und inhaltlich möglich gemacht werden kann in so vielen Fällen wie möglich. Das ist unsere Linie, und die Wirklichkeit lässt sich nicht immer ganz an das, was man sich vielleicht wünscht, angleichen. Das ist manchmal so, aber in der Regel finden doch die Pressebegegnungen auch statt.
Gut, letzte Frage von Herrn Jung.
Ja, ganz kurz, Frau Hoffmann. Die ungarische Regierung hat angekündigt, dass das Motto der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Make Europe Great Again sein wird. Es ist ja angelehnt an das Motto des ehemaligen US-Präsidenten Trump. Wie findet die Bundesregierung das?
Naja, Die Bundesregierung ist natürlich grundsätzlich der Ansicht, dass ein starkes und souveränes Europa ein erstrebenswertes Ziel ist. Und was jetzt so einen Claim angeht, würde ich sagen, das ist Geschmackssache, und Geschmackssachen würde ich jetzt hier mal nicht kommentieren.
Ja, und es ist halt auch ein Claim von Rechtsradikalen, Rechtsextremisten. Ist das nicht ein bisschen mehr als Geschmackssache?
Ich würde es jetzt mal unter Geschmackssache einordnen, ob man das, wie man jetzt diesen Claim findet, aber wie gesagt.
Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Ich bedanke mich für den Besuch und für Ihr Interesse. Einen schönen Tag.